gibt ein Gruppenspiel für Kinder, vielleicht kennt ihr es, um Sprache und Konzentration zu fördern. Es geht so, dass eine Person einen Begriff aus zwei zusammengesetzten Wörtern nennt, zum Beispiel Laubbaum. Und der Nächste muss dann das hintere Wort aufnehmen und daraus ein neues zusammengesetztes Wort machen, zum Beispiel Baumkrone. Und die nächste Person in der Reihe nimmt es wieder auf und sagt Kronleuchter und so weiter. Das Lustige an dem Spiel ist, dass man zwar eine direkte Verbindung zwischen diesen einzelnen Begriffen erkennt, aber sie passen inhaltlich überhaupt nicht zusammen. Man staunt, wie man dann plötzlich vom Baum zu einer Lampe geraten ist. Wenn man den Jakobusbrief liest, dann könnte man auf die Idee kommen, er kennt dieses Spiel. Denn wir finden es recht oft in diesem Brief, dass er von einem Thema zum nächsten kommt, indem er einen Begriff aus dem vorherigen Abschnitt aufnimmt und dann in einen ganz neuen Kontext, in ein ganz neues Thema einsetzt. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere Leser bei diesen Übergängen, ja Jakobus, hattest du einfach nur Spaß am Übergang oder meinst du wirklich, dass es hier reinpasst? Natürlich spielt Jakobus kein Spiel. Es ist Gottes irrtumsloses, inspiriertes Wort. Nein, es ist ihm sehr ernst und jedes Wort, das er aufschreibt, hat große Bedeutung und es passt völlig hinein in den Abschnitt, den er behandelt. Aber tatsächlich hangelt er sich von einem Wort zum anderen durch wirklich geschickte Verknüpfungen, mit dem er von dem einen Thema zum nächsten kommt. Und es zeigt kein unterhaltsames Wortspiel, sondern eine Hilfe für uns, Dinge zusammenzusehen, Dinge miteinander zu verknüpfen, miteinander zu verbinden, die wir vielleicht eigentlich gar nicht zusammenstellen würden, die wir erstmal überhaupt nicht passend finden. In unserem heutigen Predigtext macht Jakobus diese Verknüpfungen gleich zweimal. Schlag doch mit mir auf, Jakobusbrief, Kapitel 1, und wir lesen die ersten vier Verse. Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Für uns ist Guten Tag, eine höfliche und freundliche Begrüßungsformel. Es ist eine Kurzform für Ich wünsche dir einen guten Tag. So klingt es aber schon etwas fremd für uns, oder? In diesem Wunsch. Die gewöhnliche griechische Grußformel, sie lautet übersetzt Freut euch oder zu freuen. Jakobus verwendet diesen Gruß. Freut euch. Und übrigens finden wir diese Grußform auch in dem Brief der Apostel nach dem Konzil, den Jakobus maßgeblich verfasst hat. Zur Freude. Freut euch. Freut euch. Darüber haben die Leute vermutlich genauso wenig nachgedacht, wie wir über den Wunsch, einen schönen Tag zu erleben, wenn wir einander begrüßen. Aber Jakobus ergreift es auf, diese Freude, wenn er nämlich sagt, hier seinen Gruß ist das übersetzt, ja? Jakobus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, seinen Gruß. Und hier steht wörtlich, freut euch. Der normale, formale, höfliche Gruß. Und dieses greift er jetzt auf, diese Freude, und er leitet es gleich in sein nächstes, in sein erstes wichtiges Thema. Versuchungen. Und ihr merkt, die erste Reaktion ist, hä, wie passt das zusammen? Das klingt doch so, als würde ich schreiben, guten Tag, apropos gut, ich habe schlechte Nachrichten. Doch Jakobus, er meint es wirklich ernst. Und darum wollen wir uns nicht nur seine geschickten Übergänge, sondern seine ganze Erklärung genau anschauen. Erstens, haltet jede Versuchung als wahre Freude. Jakobus meint es, denke ich, so. Ich wünsche euch Freude, liebe Geschwister aus den 12 Stämmen in der Zerstreuung, und das meine ich ganz wörtlich. Ja, ich habe gehört von euren Schwierigkeiten, von den schweren Herausforderungen, denen ihr begegnet, aber ich meine es nicht nur als Gruß, sondern als eine Aufforderung. Ihr braucht Freude, um in eurer Lage richtig zu handeln. Darum haltet auch all die Versuchungen als wahre Freude. Das klingt widersprüchlich, sagst du, und ja, das mag so klingen. Aber Jakobus weiß, was er schreibt. Er weiß es aus eigener Erfahrung. Und er weiß auch, in welche Situation er es schreibt. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Versuchungen haben in unserem Sprachgebrauch einen sehr negativen Unterton. Etwas, was böse ist, eine Anfechtung des Teufels, eine Versuchung zum Bösen, eine Falle, eine List, eine Sünde, die droht. Aber wenn wir sagen, das ist ein Versuch wert, dann ist es erstmal neutral. Ein Versuch kann ein Test, eine Probe sein, die kann entweder positiv oder negativ ausfallen. Versuch ist einfach ein Experiment oder eine Prüfung. Und wir kennen das aus der Schule, so ein Test. Es ist immer ein bisschen eine Stresssituation, es ist immer mit etwas Druck verbunden, aber es kann gut ausgehen oder es kann eben auch schlecht ausgehen. Für Jakobus sind Versuchungen zunächst einmal Prüfungen, Tests. Hier wird etwas versucht. Nicht von vornherein vom Bösen oder als ein Angriff, aber es ist durchaus möglich. Aber es ist eine Situation, die Stress und Druck und Spannung erzeugt. Und er ist sich bewusst, die meisten Versuchungen, sie gehen einher mit unangenehmen Umständen, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Sorgen, mit echten Ängsten. Und er sagt, wenn ihr in Versuchungen geratet. Das bedeutet übrigens nicht, es kommt vielleicht mal so in absoluten Ausnahmefällen vor und da will ich nur, dass ihr vorbereitet seid. Es ist nicht ein Falls, es überhaupt geschieht. Es ist keine Frage der Option, sondern es ist eine Frage der Zeit. Immer wenn. Jedes Mal und zu jeder Zeit, in der ihr erneut in eine Prüfung geratet. Jakobus, er rechnet damit, dass es wiederholt vorkommt. In jedem Christenleben. Aber er sagt, wenn ihr nun in eine Versuchung geratet, wie es sicherlich häufig der Fall sein wird, dann gebt Acht auf das, was ich euch jetzt sage. Natürlich erlebt ihr Versuchungen. Auch der Apostel Petrus, er schreibt den Christen in 1. Petrus 4, lasst euch durch die Prüfungen nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Für uns Christen ist es nicht etwas Fremdes, wenn Prüfungen, wenn diese Versuchungen auf uns eintreffen. Als Christen erleben wir Versuchungen. Es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann. Und selbstverständlich gibt es auch manches Leid, das wir aufgrund unserer eigenen Torheit, aufgrund unserer eigenen Sünde erleben. Wir haben das so passend in der Schriftlesung gelesen in Jeremia. Wo Gott ganz klar sagt, also wenn ihr nicht meinem Wort befolgt, dann werde ich euch strafen, dann werde ich mit euch mit Plagen nachgehen. Gott züchtigt seine Kinder und er lässt sie teilweise auch die Konsequenzen ihrer falschen Taten erleben. Aber die Versuchungen, von denen Jakobus hier spricht, es sind Situationen, in die Christen eher unverschuldet hineingeraten. Unerwartet, ja, es überrascht einen, es überfällt dich sozusagen. Er gebraucht das gleiche Wort wie von dem Mann, der in dem Gleichnis nach Jericho heruntergeht und von Räubern überfallen wird. Und so werden Christen überfallen von Versuchungen. Und er sagt, es sind mancherlei Versuchungen. Also es ist nicht immer das eine gleiche Thema. Es ist nicht immer nur die Verfolgung der Christen, dass sie sich nicht versammeln dürfen oder dergleichen, sondern es ist vielfältig, ja ganz, ganz bunt von unterschiedlichen Seiten, in denen diese Versuchungen auf die Christen eintreffen. Anhand des Briefes erfahren wir von einigen Prüfungen, mit denen die Christen offensichtlich zu kämpfen hatten. Viele litten unter großer Armut, das ist eine Versuchung. Wie gehe ich damit um? Ich habe Not. Sie hatten vielleicht kaum genug Geld zum Leben, fanden schwer Arbeit. Und wenn sie was fanden, dann wurden sie ausgebeutet oder miserabel bezahlt. Das ist eine Versuchung. Das ist eine echte Not. Wie kann ich meine Familie ernähren? Wie kann ich mich kümmern? Wie kann ich überhaupt selber am Leben bleiben? Es sind wirtschaftliche Nöte, die als Versuchungen auf die Christen eindrangen. Wir haben letzte Predigt genannt, gerade auch in der Zerstreuung. In Kapitel 2, Vers 6 schreibt Jakobus: Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie euch nicht vor Gerichte? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Es gab soziale Versuchungen. Die Reichen unterdrücken die Armen. Es wird ausgebeutet. Es wird benachteiligt. Das war sogar innerhalb der Gemeinden ein Problem. Die Wohlhabenden wurden hoch angesehen und die Armen wurden wie Dreck behandelt. Aber es gab auch politischen Druck. Hier wurden Christen vor Gericht gezerrt. Sie wurden zu Unrecht angeklagt. Sie litten staatliche Bedrängnis, Ungerechtigkeit der Landesgesetze. Das ist eine Not. Das ist eine Versuchung. Und außerdem wurden sie auch religiös bedrängt. Der gute Name Gottes wurde gelästert, der über ihnen ausgesprochen ist. Die Christen, sie wurden verspottet. Ihnen wurden falsche Vorwürfe gemacht. Sie wurden gelästert. Es war schwer, sich als Christ zu bekennen in dieser Zeit. Sie wurden verlästert vielleicht von den Juden und außerdem auch von den Heiden und alle spotteten über sie. Am Ende des Briefes erwähnt Jakobus auch Krankheiten. Das ist auch eine Versuchung. Wir erleben es gerade. So eine Bedrohung der Gesundheit oder allein die Maßnahmen, die damit einhergehen, das kann wirklich schwer sein auszuhalten. Es kann hat so einen Einfluss auf so viele Dinge in unserem Leben. Die Versuchungen, sie waren vielgestaltig. Mancherlei Versuchungen, in die ihr geratet. Jakobus hat nicht nur die eine konkrete Verfolgung im Sinn, nicht nur die Hetze Andersgläubiger, sondern er sagt, ich weiß um diese vielen verschiedenen Versuchungen, denen ihr ausgeliefert seid. Sowohl in eurem persönlichen Leben, als auch als ganze Gemeinde. Ihr erlebt Versuchungen. Als Christen geraten wir in mancherlei Versuchungen, Prüfungen, Tests. Und sie drohen uns niederzudrücken oder zur Sünde zu verleiten. Es ist schwer, da einen guten Kurs zu halten, weil der Druck hoch wird, die Anspannung hoch wird. Solche Versuchungen, sie können uns die Hoffnung, den Frieden, die Zuversicht, den Glaubensmut rauben. Sie können uns verbittern, enttäuschen, beunruhigen, mit Ängsten plagen und sogar das Schlimmste aus uns hervorbringen. An Ungelassenheit, an sündigen Aussprüchen, an allen möglichen Formen dessen, was wir selbst gar nicht wollen. Doch was fordert Jakobus, dieser Pastor in Jerusalem, den verstreuten Stämmen, die so leiden und sich mühen, von denen er erfahren hat? Er schreibt diesen Brief und das allerwichtigste Thema, das ihm auf dem Herzen liegt, ist, wie können sie jetzt mit diesen Versuchungen, die sie überall in unterschiedlichen Gegenden erleben, wo sie überall hineingeraten, wie können sie damit umgehen? Und er sagt, haltet es für lauter Freude. Haltet es für lauter Freude. Soll das ein Witz sein? Ist das ein Spiel? Ist das vielleicht Ironie? Nein. Das ist der weise und geistliche Rat des Bruders Jesu, des Apostels in Jerusalem, Jakobus des Gerechten. Aber was bedeutet das? Zunächst spricht Jakobus nicht von einem Gefühl, nicht von Emotionen, sondern von einem Verständnis, von einer besonnenen Beurteilung. Haltet es für Freude. Nicht fühlt eure Freude, sondern haltet es. Das ist hier ein Denkprozess. Beurteilt es, ordnet es ein in der Kategorie Freude. Und damit meint er keine kranke Schmerzenslust oder Märtyrersehnsucht, als sollten wir Gefallen am Leid selbst haben. Und nein, vielmehr fordert er die Gläubigen auf, schaut durch die Versuchungen hindurch auf das, was Gott damit tut. Schaut auch in all diesen, in diesen trüben Situationen, die so schwer sind zu ergreifen und die so viel Not und Unsicherheit mit sich bringen. Schaut auf den Herrn, schaut durch diese Situation hindurch und schaut auf den Herrn. So hat Jesus es gemacht. Er sah Freude von Gott in größter Qual. Der Hebräerbriefschreiber, er schreibt uns in Hebräer 12, Vers 2 und 3. Da lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist die gleiche Anwendung, die Jakobus hier nennt. Es sind so viele Widerstände, so viele schwere Umstände. Ich drohe zu ermatten. Ich fühle mich so schwach. Ich fühle mich überwunden. Aber seht auf Jesus. Er war in einer solchen Situation. Voller Widerspruch der anderen, voller Bedrängnis. Aber was macht er? Er schaute auf die Freude. Nicht nur die Freude, wenn einmal alles Leid vorbei ist. Wenn ich halt irgendwie durchgerate mit Kämpfen und Zerren und dann wird schon wieder irgendwie alles gut sein. Sondern es geht darum, er schaute auf die Freude, die gerade auch durch dieses Leid aufgebaut wird. Er schaute auf die Freude, die Gott wirkt durch sein Leiden. Er achtet es als lauter Freude. Es geht nicht darum, bedenke, irgendwo findest du bestimmt noch irgendwie etwas Gutes in der Sache. Okay, ich war jetzt 3 Wochen krank, aber immerhin musste ich nicht arbeiten, sondern achtet es insgesamt und unvermischt als volle Freude, lauter Freude, sagt Jakobus. Es soll euch alles mit zur Freude dienen. Schaue durch die Prüfungen hindurch. Gott bezweckt Gutes dadurch für mich. Ich will es als dieses annehmen. All diese verschiedenen Versuchungen, die über mich einstürzen, in die ich hineinfalle, ich will sie annehmen als ein Mittel, das Gott zur Freude dienen lässt. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich es nicht fühle. Gott ist souverän. In seiner Vorsehung lenkt und leitet er alle Dinge. Er kontrolliert sogar die bösen und sündigen Handlungen der Menschen. Wir hatten es neulich in einer Katechismuspredigt. Er wiegt genau ab, was er uns zumuten kann. Er weiß genau, wie viel bittere Medizin wir schlucken sollten. Und dennoch, dass es uns zur Stärkung und zur Gesundheit und zum Heil dient. Und je mehr wir im Glauben schauen können auf die Freude, die Gott wirkt, auch durch so mancherlei Versuchungen und Prüfungen, dann kann es auch unser Empfinden füllen mit Freude. Unser Gefühl von Dankbarkeit und Zuversicht und Zufriedenheit, trotz all dem Schweren, das uns mitbegleitet. Die erste Forderung ist darum, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Achtet nicht nur auf das Leid. Schaut nicht nur auf all die Qual und das Elend und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Das müssen wir nicht vertuschen. Wir müssen es nicht kleinreden. Aber schaut hindurch. Der große Gott steht mit dahinter. Und er kennt euch und er sieht euch und er weiß um euch. Und er hat alles in Kontrolle. Und selbst diese Dinge wird er gebrauchen, dass es euch zur Freude dient. Führt es euch vor Augen. Bedenkt das. Diese Lehre, diese Wahrheit. Gott ist da. Gerade auch in Leid und Bedrängnis. Und zweitens, lass die Gnade Gottes wirksam sein in dir. Jakobus führt jetzt näher aus, wie und warum wir die unterschiedlichen Versuchungen als Freude erachten sollen. Hier lesen wir in Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Die Versuchungen treffen die Brüder oder Geschwister, die Frauen sind hier mitgemeint. Es geht um Kinder Gottes. Er sagt, meine Brüder. Es sind solche, die daran glauben, dass Jesus Christus in all das Leid und in all das Elend und all die Gefallenheit dieser Welt gekommen ist. Dass er in allem versucht wurde, wie die Schrift sagt. Ja, seine Versuchungen waren mannigfaltig, aber dass er alles erduldet hat, um der Gläubigen willen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, Jesaja 53. Er gab sein Leben hin, als er durch eine gottlose Verschwörung der Pharisäer und Priester zu Tode verurteilt wurde und vor das römische Gericht gezerrt wurde, damit er ans Kreuz geschlagen wurde. Was für ein Unrecht! Was für eine böse Tat! Was für eine gemeine Intrige! Brüder und Schwestern sind solche, die sich daran freuen können. Wie ist das möglich? Warum? Weil er nicht wegen der Kraft der Menschen starb, sondern im Gehorsam gegenüber Gott. Und weil sein Tod der Grund wahrer Freude ist. Sein Tod ist ein stellvertretender Tod. Er starb für seine Gemeinde, für die Sünden der Gläubigen und hat so allesamt bezahlt. Jede einzelne Sünde aller Kinder Gottes. Der Teufel herrscht nicht mehr über sie. Das Gericht Gottes steht nicht mehr drohend über ihnen. Nein, Jesus hat aus barmherziger und liebevoller Gnade allein meine Sünden ans Kreuz getragen. Sein Tod, der geführt war von so viel Bosheit und Sünde und List, er dient mir zur Freude. Durch seinen Tod sind meine Sünden vergeben. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz allein. Ich habe nichts dazu beigetragen. Er ist auferstanden von den Toten. Das ist eine Freude. Es ist der Beweis, sein Werk ist vollbracht. Sein Opfer ist gültig. Meine Sünden sind getilgt. Und ein Teil der Freude, auf die Jesus schaute, als er litt, war die Tatsache, dass alle Gläubigen gerettet werden und in Ewigkeit mit ihm, dem Auferstandenen, sein werden. Wegen seinem Leiden, wegen dem, was er erduldet, wegen dem, was er an Schmerzen und an Zorn und an Hass erträgt. Alle, die an ihn glauben, werden mit ihm leben und sich an ihm ewig erfreuen. Sie kommen nicht ins Gericht, sie werden nicht verdammt mit dem Teufel und seinen Dämonen, sie werden leben im Reich der Herrlichkeit. Das, was Jakobus schreibt, es gilt nicht jedem Menschen, der Versuchungen, Schmerzen, Prüfungen, Schwierigkeiten erlebt. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Jakobus schreibt, liebe Brüder, meine Brüder, dieser Trost, den er sagt, achtet alle Versuchungen zur Freude. Er gilt nicht jedem Menschen, sondern nur den Gläubigen. Nur denen, die Jesus kennen, die an Jesus glauben. Denn für einen Christen sind all diese vielfältigen Versuchungen ein Prozess der Bewährung, ob wirklich Glauben an Jesus da ist. Und das ist doch eine wichtige Sache. Es kann nur zur Freude dienen, wenn Glaube da ist. Aber das Einzige, was dich und mich oder irgendeine Menschen aus China oder Brasilien, aus Island oder Australien retten kann, vor dem ewigen Leid, vor der Hölle, ist der Glaube. Der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt nichts Wertvolleres in deinem und meinem Leben als den Glauben, als ein Kind Gottes zu sein. Und alles, was wichtig ist, alles, worauf wir uns verlassen in diesem Leben, es wird getestet, oder? Habt ihr schon mal einen Kindersitz gekauft fürs Auto? Das ist draufgenäht, alles Mögliche an Warnungen, aber auch an Zertifikaten. Es wurde getestet. Ein Kindersitz muss vielfältig getestet werden, bevor der überhaupt verkauft werden darf. Oder unter Leitungswasser. Es gab Studien, es wird mehr getestet, als so manches Wasser, das verkauft wird. Weil wir davon abhängig sind. Wenn wir es trinken, dann ist es wichtig, dass es getestet wurde, dass es tatsächlich trinkbar ist. Oder Flugzeuge. Wenn man als Passagier in einem Flugzeug sitzt, oh, dann vertraut man besser, dass dieses Flugzeug getestet wurde und dass das nicht gerade der erste Testflug ist, ob es überhaupt fliegt. Unser Leben hängt davon ab. Funktionieren die Teile? Ist es wirklich flugfähig? Wir testen die Dinge, die wichtig sind, weil wir beim Gebrauch darauf angewiesen sind. Und wenn da irgendwo ein Fehler ist, wenn da irgendwo ein Mangel ist, wenn da irgendetwas nicht richtig ist, wenn irgendwas nur so aussieht, als würde es funktionieren, aber es funktioniert nicht, dann hat das fatale Folgen. Und Jakobus sagt, meine Brüder, meine Geschwister, ihr könnt euch freuen in den Versuchungen, denn hier wird euer Glaube getestet. Und wenn euer Glaube geprüft wird, dann werdet ihr merken, wow, da ist wirklich Glaube. Ich weiß nicht, wie ich das hätte durchstehen können. Aber das Glaube. Und dieser Glaube, er kann sich bewähren, als echt erweisen. Ein Kennzeichen dafür, dass der Glaube nicht nur eine Tradition ist, nicht nur ein Hobby, nicht nur irgendwie ein kurzzeitiges Interesse ist dieses. Kannst du in Versuchungen ausharren? Kannst du in Versuchungen ausharren? Ausharren heißt so viel wie darunter bleiben, ertragen, standhaft erdulden. Das heißt nicht, Christen würden sich immer passiv wegducken oder jede Konfrontation vermeiden. Aber es sagt etwas aus über eine bewusste Selbstbeherrschung, über die Kraft geduldigen Wartens. Ausharren heißt, eine gewisse Kontrolle zu üben über die eigenen natürlichen und geistlichen Impulse, die fleischlichen und sündigen Reize und schnellen Ausflüchte zu bekämpfen und im Glauben an Gott fähig zu sein, zu tragen, zu dulden, zu warten. Und das in den ganz verschiedenen Situationen der Versuchungen. Ein britischer Schriftsteller, er formulierte es einmal treffend. Die Leute reden immer von Ausdauer und Mut und Standhaftigkeit. Dabei ist Geduld der feinste und würdigste Teil der Standhaftigkeit und der seltenste noch dazu. Wir sollen die Versuchungen als Freude erachten. Nicht, weil die Situation oder die Umstände schon irgendwie total schön werden. Oder weil doch alles sich auffädelt als etwas völlig Harmloses und Gutes. Sondern weil Christen hierin ausharren lernen. Und das ist eine Bewährungsprobe für das Kostbarste und Beste, was wir haben. Den Glauben. Den Glauben. Was Jakobus macht ist, er sagt, schaut nicht nur auf die Versuchungen, schaut nicht nur auf die einzelnen Umstände. Schaut, was Gott damit macht. Schaut, was darin offenbar wird. Schaut auf die Freude, wie Jesus es tat. Aber nicht nur das. Dieses Ausharren, es setzt einen Prozess in Gang, der absolut wunderbar ist. Da, wo der Glaube inmitten der Versuchungen und Schwierigkeiten Ausharren bewirkt, also diese Fähigkeit, Leid und Unrecht und Lästerung und Schwachheit zu tragen nach dem Willen des Herrn, da wird etwas in Bewegung gesetzt. Da entwickelt sich etwas. Jakobus nennt es das vollkommene Werk des Ausharrens, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott verändert nicht immer die Umstände und Leiden, wie es uns vielleicht angenehm wäre. Aber Jakobus sagt, bedenkt und erachtet es als lauter Freude, Gott verändert euch. Er bewirkt etwas Vollkommenes in euch. Die mannigfaltigen Versuchungen, sie kommen von allen Seiten, so wie ein Diamant von allen Seiten geschliffen werden muss, um in vollkommener Schönheit zu erglänzen. Vollkommenheit ist, was Gott in euch wirkt. Das ist missverständlich. Jakobus spricht nicht von Sündlosigkeit, wenn er Vollkommenheit meint. Aber er spricht von einem Ganzen, einem Glaubensleben, das voll ist. Wir haben das in der Serie durch 1. Mose uns angeschaut, über Abraham, wo er heißt, dass er vollkommen vor Gott wandeln soll. Es ist eine Aufrichtigkeit, in allen Teilen den Glauben an Gott zu beweisen. Jakobus beschreibt diese Vollkommenheit von drei Seiten. Damit ihr vollkommen seid, spricht von der Reife. So wie ein Baum beginnt als ein kleiner Same und dann langsam wächst und die ersten Blätter kommen, ein Halm. Aber wir reden erst wirklich von einem Baum, wenn er eine gewisse Reife erhalten hat. Wenn ein Stamm da ist und eine Blätterkrone und auch die ersten Früchte schon gewachsen sind, dann sprechen wir von einem Baum. Es ist ein voller Wuchs, ein reifer, gewachsener, erwachsener Glaube, den Jakobus hier im Sinn hat. Ja, durch so manche Versuchungen, durch so manche Stürme, durch so manche widrige Umstände werdet ihr standhaft werden. Ihr werdet wachsen in einer Reife, dass ihr nicht immer hin und her geweht werdet, sondern fest verwurzelt wie ein Baum und Reife erlangt, dass ihr Früchte tragt, auch bei so manchen Unwetter. Und dann ist dieser Glaube vollendet, das wünscht er sich. Das heißt, es fehlen keine Teile mehr, es ist vollständig. Wir haben ein paar Kinder in unserer Gemeinde hier, denen fallen gerade die Milchzähne aus. Und dann entsteht eine Lücke. Und irgendwann kommen die zweiten Zähne und der Zahnarzt erzählt durch, ob alle Zähne da sind. Ist das Gebiss vollständig? Der Glaube kann auch klein beginnen, stark und kräftig, wenn es um manche Bereiche geht. Evangelisation oder um die Liebe zum Wort Gottes. Aber Umgang mit Leid, große Treue im Gebet, Beherrschung der Zunge, all das ist vielleicht noch fehlt vielleicht noch. hat man vielleicht noch gar nicht so sehr zusammengebracht mit dem Glaubensleben. Jakobus wünscht, dass kein Bereich fehlt im Glaubensleben. Und deswegen sagt er, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Versuchungen geratet. Denn das Ausharren, es bewirkt ein vollkommenes Werk und es bringt euch zu einer Reife und es vervollständigt euren Glauben. Und sie sollen an nichts Mangel haben. Kein Teil soll verkehrt oder mangelhaft oder schlecht gewachsen, schlecht ausgebildet sein. Wie bei der Prüfung im Alten Testament eines Opfertieres. Es musste alle Teile haben, alle Gliedmaßen haben und auch noch all diese Teile, die das Schaf hatte, es musste ohne Makel sein. Und so spricht Jakobus auch hier, kein Mangel, nicht etwas, was zwar irgendwie da ist, aber völlig verkümmert oder völlig krankhaft. Versuchungen zeigen uns auf, wo wir noch Mangel haben, was uns noch fehlt. Und wenn wir diese Versuchungen nicht missachten, sondern als Freude achten und Glauben bewähren, dann führt es zu einer gnädigen Vollkommenheit, dass unser Glaube immer reifer wird, immer vollständiger, immer gesünder. Wie gesagt, keine Sündlosigkeit. Aber es ist das, was Paulus dem Wandel im Geist nennt oder Johannes dem Wandel im Licht. Jesus selbst sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dass wir nicht nur einseitig Glauben leben, sondern lernen, so wie die Versuchungen vielfältig sind und mancherlei und all die unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens betreffen, dass wir lernen, in all diesen Bereichen die rechte Form des Glaubens auszuleben. Es ist ein Wachstum in Heiligung, eine Stärkung der Liebe zu Gott in den unterschiedlichen Bereichen, eine Aufrichtigkeit, mit den eigenen Fehlern umzugehen, ein Streben danach, ein Leben zu führen, das in allen Bereichen und in allen Aspekten Gott die Ehre gibt. In der griechischen Sprache gibt es nicht nur freudige Grüße, wie wir gesehen haben am Anfang, sondern auch Imperative, also Aufforderungsrufe oder Befehle in der dritten Person. Das kennen wir im Deutschen nicht. Wir kennen Imperative nur in der zweiten Person. Warte, lauf, komm. Ich spreche immer entweder einen Einzelnen direkt an oder eine Gruppe in der Mehrzahl. Aber hier im Griechischen, hier im Jakobusbrief steht eine deutliche Aufforderung, also ein Imperativ, aber in der dritten Person. Und es bezieht sich auf das Ausharren. Wir könnten es so übersetzen, lasst das Ausharren ihr vollkommenes Werk haben. Jakobus, er hatte Sorge, dass die Christen in der Zerstreuung, überall da, wo sie leben, den Versuchungen falsch begegnen. Im Jakobusbrief spricht er viel darum, wie wir reden sollen, wie Christen ihre Zunge gebrauchen. Und ich denke, eine Gefahr, die er sieht bei den Versuchungen, ist, dass sie anfangen, einander zu verurteilen, scharf gegeneinander zu streiten. Der Druck wird groß, ich habe ein Problem, es kommen Bedrängnisse, es kommen Versuchungen und das Erste, was ich mache, ist, ich klage alle anderen an. Dass sie mir nicht richtig helfen, dass sie mich nicht unterstützen, dass sie es falsch sehen oder überhaupt nur irgendwie, was sie für Fehler machen. Und Jakobus, er fühlt diese Gefahr. Und sie betrifft uns genauso. Da, wo wir unter Stress, unter Druck leiden, da, wo mancherlei Versuchungen auf uns geraten und sie sind schwer zu beurteilen, sie sind schwer auszuhalten, wie schnell führt es uns zu lieblosen Worten, zu einem gehässigen Richten, einer Fehlersuche bei anderen, einer Verspottung von anderen. Und Jakobus sagt, nein, missbraucht die Versuchungen nicht für so etwas, sondern haltet es für lauter Freude. Achtet auf das, was es in euch bewirkt. Und andere waren vielleicht begeistert von den jüdischen Freiheitskämpfern oder von den Vorbildern im Alten Testament, von den Richtern. Es kommen Versuchungen, oh, jetzt müssen wir stark sein. Es gab eine Gruppe, die hieß die Zeloten, die Eiferer. Sie sagten, wir sind Eiferer für den Herrn. Und sie sagten, wir müssen mit dem Schwert gegen die politischen Bedrängnisse ankämpfen. Zur Ehre Gottes. Wir müssen stark dagegen halten. Wir müssen dieses korrupte politische System umstürzen. Wir müssen jetzt Glauben beweisen, indem wir keinen Zentimeter weichen. Wir werden nichts erdulden, wir werden nichts ertragen, sondern wir werden dreinschlagen, so wie die Richter im Alten Testament. Und Jakobus sagt, nein, missbraucht die Versuchungen nicht in dieser Form. Hier ist eine Gefahr. Es ist eine größere Kraft, solange ihr nicht sündigt, auszuharren, bis ihr gewiss wisst, was der Weg des Herrn ist. Hütet euch davor, allein schnelle Lösungen zu suchen, irgendwie die Umstände möglichst schnell zu verändern, sondern achtet darauf, was Gott vielleicht in euch wirkt in dieser Zeit, durch diese Versuchungen. Und natürlich waren die Zeiten damals genauso böse wie heute. Andere hängten sich an die Reichen und sie dachten, auch mit genug Geld können wir den Schwierigkeiten entgehen. Ich muss einfach mal ein bisschen meine Moral senken, ich muss einfach mal ein bisschen bessere Geschäfte machen, dann habe ich auch keine Probleme mehr mit den Versuchungen. Aber Jakobus sagt, sucht euch keine schnellen und vor allem keine unbedachten und sündigen Lösungen, sondern lernt die Bedrängnisse aus Gottes Hand zu nehmen, da wo ihr in sie hineingeratet, da wo sie euch überfallen. Das heißt nicht, dass man Gefahr nicht entgehen darf, dass man nicht Vorsorge treffen sollte. Aber wenn uns ein Leid plötzlich und unerwartet überkommt, dann gebraucht es zur Freude. Lasst im Ausharren das Werk der Gnade euch verändern. Das ist diese Aufforderung, diese seelsorgerliche Aufforderung von Jakobus. Die größten puritanischen Prediger, sie haben Bücher geschrieben über geduldige und gläubiges Umgehen mit Leid und Schwierigkeiten. Und wenn man liest von Thomas Boston oder Watson oder Thomas Brooks, dann schmecken wir etwas von dem, was Jakobus meinte. Hier ist wirklich reifer Glaube. Hier ist nicht einseitiger, sondern vielseitig geprüfter und bewährter und fester Glaube. Nicht einfach nur eine Impulsivität, sondern ein Handeln, das bedacht ist und eine Fähigkeit, eine außerordentliche Fähigkeit, etwas zu ertragen im Glauben. Darum lass die Gnade Gottes wirksam sein in dir. Das ist die Aufforderung von Jakobus. Lass dieses Ausharren in Versuchungen ein vollkommenes Werk haben in dir. Bedenke, dieser Umstand ist schwer zu tragen, ja. Und diese Versuchungen, sie haben Kraft, mich zu betrüben und matt zu machen, mir all meine Hoffnung, mir all meine Zuversicht, mir all meine Freude zu rauben. Ja. Aber ich will darauf schauen, wie Gott mich dadurch verändern kann, in einer vollkommenen Weise. Und da, wo Gottes Wort mir nicht einen klaren anderen Weg zeigt, da, wo ich nicht in sündig handeln muss, da will ich darauf vertrauen, Gott hat es in Kontrolle. Und er kann sogar dieses Schmerzhafte drunter bleiben. Diese Geduld, dieses Warten, was so schwach scheint, was so schwer ist auszuhalten, was so entgegen unser gesellschaftliches Bild von Heldentum und Stärke ist. Wir denken doch immer noch viel mehr in Kategorien von, wir sollten auftreten wie ein Richter im Alten Testament. Aber Jesus und die Apostel, sie lehren im geistlichen Kampf vor allem dies: Geduld und Ausharren. Aus dieser Kraft muss all unser Handeln kommen. Und dann auch irgendwann alles voranschreiten, alle entschlossene Gegenwehr da, wo wir Sünde widerstehen müssen. Aber nicht aus dem Affekt, nicht aus irgendwelchen Impulsen heraus, sondern aus der Fähigkeit zu ertragen und zu erdulden und zu warten, wenn es dem Willen Gottes entspricht. Wir wollen nicht aus der Schule Gottes frühzeitig abbrechen, weil wir meinen, wir wüssten schon alles. Wir wären vollkommen für unser Leben gerüstet. Oh, so mancher Neuntklässler hat auch diese Vorstellung. Was lerne ich doch? Ich brauche das doch nie in meinem Leben. Algebra. Aber Paulus, er schreibt, ich habe gelernt, auf Gott zu vertrauen. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich. Meine Gnade ist genug für dich. Können wir das lernen in Versuchungen? Kann das Ausharren in unserem Leben dieses vollkommene Werk haben, darauf zu vertrauen, Gott, deine Gnade ist genug für mich. Gott weiß, unseren Glauben zu festigen. Gott weiß, die Situationen zu gebrauchen, so dunkel sie auch scheinen und so böse sie auch gemeint sind vielleicht von anderen Menschen. Er kann sie gebrauchen, um etwas Vollkommenes in uns zu bereiten. Aber, lasst mich das noch einmal deutlich sagen, wenn du Gott nicht kennst, fang erst gar nicht an zu überlegen, was Gutes aus deinen Schwierigkeiten kommen kann. Sondern komm zu Jesus und bitte ihn um Vergebung und vertraue dich ihm an. Er ist der einzige Weg, der dein Leben zu einem guten und freudigen Ziel führen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Aber allen, die an Jesus glauben, freut euch. Ich weiß, es gibt einige Schwierigkeiten, einige Betrübnisse, einige Versuchungen, die wir als Gemeinde und einzelne Geschwister erleben. Und Jakobus sagt euch, haltet es für lauter Freude. Das ist kein Wortspiel. Es ist geistliche, tiefgehende Wahrheit, an die wir uns klammern können. Selbst in Leiden wirkt Gott vollkommen zum Guten. Freut euch am Herrn, er ist bei euch. Er hat alle eure Sünden bezahlt. Er wirkt und arbeitet in euch, damit ihr ihm immer ähnlicher werdet und auch immer mehr euch an dem erfreuen könnt, was wirklich vollkommen ist. Nicht die zeitlichen Umstände, nicht das, was so schnell vergeht, sondern das, was heilig und gut ist. Das, woran wir uns in alle Ewigkeit erfreuen werden, wenn der Herr wiederkommt. Dazu helfe uns Gott. Amen.